von einer anderen Wahrheit, die eigentlich auch zugedeckt bleiben sollte.
»24 Strafakten standen vor einem Jahr am Anfang eines Prozesses, der bereits jetzt als Auschwitz-Prozess in die deutsche Geschichte eingegangen ist. 24 deutsche Männer haben sich seit einem Jahr vor einem Frankfurter Schwurgericht für ihre Tätigkeit in der größten bisher bekannten Menschenvernichtungsanlage zu verantworten. Der bisher umfassendste strafrechtliche Versuch, ein Stück deutscher Vergangenheit zu bewältigen, kreist um die Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau. Die Ufa-Wochenschau blendet zurück auf den Augenblick der Befreiung 1945 durch die Rote Armee. Die überlebenden Opfer. Ein paar Tausend von über 4 Millionen.
Die langen und harten Winter im polnischen Sumpfland zwischen den Flüssen Weichsel und Sola waren mörderisch. Nur wenige Häftlinge, die ins Konzentrationslager Auschwitz verschleppt wurden, überlebten die ersten 3 Monate. Beißende Kälte zehrte an den Kräften der ausgehungerten Gefangenen. Kohle und Holz gab es kaum. Ein Stück Brot und eine dünne Suppe am Tag. Dazu schwere körperliche Arbeit. Wehrlos den ständigen Stockschlägen der Aufseher ausgesetzt. Bei Nacht eingepfercht mit 800 oder 1000 anderen Leidensgenossen in Ställe aus Wehrmachtsbeständen, die für 80 Pferde geplant waren. Das war der Alltag in Auschwitz für die, die am Leben blieben. Und dann die Angst vor dem Terror der SS, vor der Brutalität der Häftlingskapos, die meistens inhaftierte Schwerverbrecher waren. Die Angst vor dem Verhungern. Und die Krankheiten. Darüber berichtet vor dem Frankfurter Schwurgericht die deutsche Ärztin Dr. Ella Lingens, die im Frühjahr 1943 nach Auschwitz verschleppt wurde, weil sie Juden zur Flucht vor der Gestapo verholfen hatte. Ihre Zeugenaussage ist nicht auf Tonband festgehalten worden. Aber der Reporter der FAZ, Bernd Naumann, stenografierte mit. Frau Lingens berichtet:
Der Winter 43-44 war eine große Katastrophe. Im Herbst waren wir im Frauenlager noch 30.000 Frauen. Im Frühjahr war diese Zahl auf 20.000 zusammengeschmolzen. Und zwar vor allem infolge von Unterernährung und Krankheit. Ich habe Krankheiten gesehen, die man nur so lernt. Zum Beispiel Pemphigus, eine überaus seltene Krankheit, in deren Verlauf sich die Haut in Blasen ablöst und die nach wenigen Tagen mit dem sicheren Tod endet. Die häufigsten Krankheiten waren Fleckfieber und die Lagerkrankheit, ein therapieresistenter Durchfall, Bauchtyphus und Paratyphus, Rotlauf und Tuberkulose. Im Krankenblock lagen bis zu 700 Kranke. Und in diesem selben Block, wo alle diese Kranken lagen, sind auch die Kinder geboren worden. Wir konnten sie nicht einmal waschen und haben sie nur notdürftig mit Krepp abgerieben. Ich kann mich erinnern, dass einmal die Frau Kommandant Höss ein rosa Jäckchen schickte mit einem schönen Gruß in diese Hölle.
Seit April tagt das Gericht im Bürgerhaus Gallus. Die ersten Zeugen im Römer hatten einen allgemeinen Überblick vom Lager gegeben. Jetzt kommen Belastungszeugen gegen Angehörige der Lager Gestapo. Bei ihr waren die Angeklagten Klaus Dilewski, Perry Broad, Hans Stark und Wilhelm Boger. Er beherrscht von nun an die Schlagzeilen. Als Referent der Auschwitzer Lagergestapo sollte er die Flucht von Häftlingen verhindern. Seine sogenannten Verhöre waren brutale Folterungen. Er wollte damit nicht nur Geständnisse erpressen, sondern auch Häftlinge einschüchtern, um sie für Spitzeldienste im Lager einzusetzen. Sein gefürchtetes Folterwerkzeug war die nach ihm genannte Bogerschaukel. Dabei hingen die Häftlinge gefesselt mit den Kniekehlen über einer Eisenstange und wurden von ihm mit Schlägen in den Unterleib traktiert. Der polnische Zeuge Josef Kral kam am 29. Juni 1941 wegen Widerstand gegen die deutsche Besatzung nach Auschwitz. Er schildert dem Gericht eine weitere Verhörmethode aus dem Arsenal der Lagergestapo. Wie die meisten Zeugen sagt er in seiner Muttersprache aus. Übersetzerin der polnischen und russischen Zeugenaussagen ist Vera Kapskaja. Das Gericht hatte sie zu Beginn vereidigt. Der polnische Baumeister Kral berichtet:
Eines Tages wurde ich zur politischen Abteilung gebracht, durch den Angeklagten Boga. Ich wurde in das Zimmer gerufen. Ich sah am Fensterbrett 5 Teller. Sie waren gefüllt mit Heringssalat. In diesem Augenblick begriff ich, dass ich gezwungen werde, diesen Salat aufzuessen. Die Heringe waren furchtbar gesalzen. Sie sollten den größten Durst beim Häftling hervorrufen. Ich aß vielleicht die Hälfte des Tellers, da erbrach ich mich. Boger fing an, mich zu schlagen, und er schlug mich so lange, bis ich alles aufgegessen habe. Nachdem dieser Salat aufgegessen wurde, wurden wir wieder zurück auf den Block 11 gebracht. Mein Durst steigerte und steigerte. Von Minute zu Minute mehr und mehr. Dann wurde ich auf den Boden des Blocks 11 gebracht und ich wurde dort aufgehängt mit den Händen nach hinten. Vor uns stand gewöhnlich ein Eimer voll Wasser. Nach einer Weile fragte man mich, ob ich trinken möchte. Man lachte über den Häftling, wenn er sich vom Schmerzen zusammenkrümmte. So ein Häftling hing 50 Minuten lang. Nach 50 Minuten wurde er abgenommen und verhört. Und man fragte ihn, ob er die Wahrheit sagen werde. Wenn er nicht mehr sprach, da bekam er 25 auf den Hintern und ging wieder für eine Stunde auf den Pfahl.
Der Terror der SS war unberechenbar. Die Willkür hatte Methode. Wegen geringster Vergehen werden schwerste Strafen verhängt. Boger tut sich dabei besonders hervor. Zum Beispiel meldet er der Lagerführung einen Apfeldiebstahl und bittet um strengste Bestrafung des Häftlings. Der muss in die Stehzelle. Im Keller von Block 11 war ein Zellentrakt, der Bunker. Hier befanden sich die 80 x 80 cm großen Stehzellen. Durch die kleine Tür mussten die Häftlinge kriechen. Ein winziger Spalt an der Außenwand führte Luft zu. Es war stockdunkel. Hinsetzen konnte man sich nicht. Es gab Häftlinge, die standen mehrere Wochen, bis sie tot waren. Manchmal wurden 6 Häftlinge in eine Zelle gesperrt. Viele erstickten, weil die Luft nicht ausreichte. Der ehemalige Kripo-Beamte Boger verhörte auch Frauen. Er witterte überall Unruhe und Verrat. Strafverfolgung war seine Leidenschaft. In der Holzbaracke neben dem Krematorium im Stammlager hatte er sein Büro. Dort fanden die sogenannten Verhöre statt. Die Zeugin Erna Kraft aus Aurich kam nach Auschwitz, weil sie die Arbeit in einer Dortmunder Munitionsfabrik verweigerte. Im Lager geriet sie in die Fänge von Boger. Sie schildert ihr Verhör.
Also es gibt Momente, dass er meint, es ist alles einerlei. Plötzlich stand Boger auf nach diesem langen Verhör und zog unter seinem Schreibtisch eine Peitsche weg. Er kam ziemlich langsam auf mich zu. Ich stand doch, also wie gesagt, an der Tür und wedelte mir haarscharf immer mit der Peitsche mit wuchtigen Schlägen vor dem Gesicht herum. Und im nämlichen Moment schlug er mir diese Peitsche zweimal durchs Gesicht, die so ein Gesicht hatte. Ich war zur Unkenntlichkeit, wie ich nach Birkenau zurückkam, das können Häftlinge, die sicher noch leben, bestätigen. So habe ich ausgesehen, so hat er mich fertig gemacht. Wenn der Boger hier im Saal ist und er sollte gehfrei werden und ich sollte leben, noch leben, diese Peitschenhiebe bekommt er von mir zurück.
Der Angeklagte Boger, wollen Sie doch mal aufstehen. Ich wollte zunächst einmal an den Herrn Boger die Frage richten, ob er nicht angesichts dieser fürchterlichen Schilderung uns nicht jetzt doch etwas zu sagen hätte.
Nein, ich habe dazu nichts zu sagen.
Nichts fürchtet die SS in Auschwitz mehr als die Flucht von Häftlingen. Denn so würde bekannt, was sich in diesem Sperrgebiet abspielt. Deshalb ist zwischen der mit 6000 Volt geladenen doppelten Sicherheitsumzäunung noch ein etwa 4 Meter breiter Kiesstreifen. Wenn ein Häftling diesen Streifen betritt, wird er ohne Warnung sofort erschossen. Unzählige Häftlinge, die am Lagerterror verzweifeln, setzen ihrem Leben ein Ende, indem sie freiwillig in den elektrischen Zaun gehen. Die politische Abteilung, so heißt die Lagergestapo im SS-Jargon, führt häufig Exekutionen durch. Vor dem Appellplatz steht ein Massengalgen. Wem ein Fluchtversuch misslingt, der wird hier aufgehängt mit einem Schild um den Hals. Darauf steht: Ich bin wieder da. Alle Häftlinge des Lagers müssen zuschauen. Zur Abschreckung lässt man die Ermordeten mehrere Tage am Galgen hängen. Massenexekutionen werden an der sogenannten schwarzen Wand ausgeführt. Mit Kleinkalibergewehren werden Zehntausende durch Genickschüsse hingerichtet. Vor allem Angehörige der polnischen Intelligenz. Auch aus Familien geflüchteter Häftlinge werden Geiseln genommen und erschossen. Zur Warnung und Abschreckung vor Flucht. Auch Tausende sowjetischer Kriegsgefangener sterben an der schwarzen Wand. Als die deutschen Armeen im Juni 1941 in Russland einfallen, machen sie Millionen Gefangene. 20.000 von ihnen kommen nach Auschwitz. Nur 90 überleben. Offiziere und politische Kommissare werden sofort erschossen. Die russischen Kriegsgefangenen bauen 1941 das neue Lager in Birkenau, das etwa 2 Kilometer vom Stammlager entfernt ist. Neben den Sinti und Roma stehen sie auf der untersten Stufe in der Lagerhierarchie. Der Zeuge Walter Petzold kam am 8. Februar 1941 ins Lager. Der Sozialdemokrat war als Häftling in der Bekleidungskammer beschäftigt. Von dort aus konnte er die erste Vergasungsaktion in Auschwitz beobachten.
Im September oder Oktober 1941, da soll sich die erste Vergasung vorbereitet haben.
Ja.
Und zwar, was geschah da?
Also während der ersten Vergasungsaktion sind tagelang vorher Vorbereitungen getroffen worden. Bis dahin kursierten nur Vermutungen im Lager. Abends wurde eine strenge Blocksperre angeordnet. Den Zeitpunkt kann ich nicht ganz genau angeben, es kann abends um 21:30 gewesen sein, kam ein Trupp von schätzungsweise 850 Kriegsgefangenen, die ebenfalls in den Bunker gebracht wurden. Der Bunker wurde im Anschluss, nachdem die Kriegsgefangenen in den Bunker hineingeprügelt wurden, luftdicht gemacht. Und das heißt, er war schon zuvor luftdicht gemacht, hat aber einige Klappen offen gelassen, wo nachher Zyklon B hineingeschüttet wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass man die Dunkelheit abgewartet hat.
Ja.
Denn es handelte sich hierbei erstmals um Versuche praktisch an Menschen.
Im von der Wehrmacht besetzten Osteuropa gibt es auch Kollaborateure, die sich den neuen Herren andienen und die der SS Juden und Widerstandskämpfer ans Messer liefern. Viele solcher Opfer des Verrats werden nach Auschwitz gebracht und dort vergast oder erschossen oder einfach totgeschlagen. Jeder Tote wird registriert. Im Lager gibt es ein Standesamt. Dort führt man Sterbebücher. Von denen liegen drei dem Gericht als Beweismittel vor. In den heute noch vorhandenen Bänden stehen insgesamt 56.000 Namen. Doch die Bibliothek des Todes ist nicht komplett. Etliche der Bücher sind verschollen. Als Todesursache schreibt man nicht Mord, sondern zum Beispiel Darmkatarrh oder einfach plötzlicher Herztod. Der Zeuge Philipp Müller kommt als verfolgter Jude aus der Slowakei am 13. April 1942 nach Auschwitz. Er sagt aus über den Angeklagten Stark, der zeitweilig auch die Sterbebücher führte.
Aber ich nur sollte Ihnen zeigen, was Stark war. Sagen wir, es kommt Transport. Viermal nimmt er sich jüdische Frauen. Sarah zu die Wand. Da die Frau, sie kleckert.
Sie kniet.
Und sie sagt, weil weiß nicht, was Stark ist, ob war. Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Ich habe doch nicht gemacht. Ja, und los, Sarah, stehen. Sarah, stehen. Los, musst du stehen. Er spricht ja so. So spricht er. Ja, schießt er. Erstmal hier oder hier. Ja. Dann wieder in die Füße. Die Fünfe, sagen wir, müssen zuschauen, die anderen. Na, das ist... No, das kann man nicht schildern. Und dann schießt es, sie alle. Ich sage so, mein ganzes Leben, ich sehe mein ganzes Leben Stark. Mein ganzes Leben, wo ich gehe. Ich sehe ihn. Furchtbarlich.
Die meisten der Überlebenden, die nach Frankfurt kommen, sind von Erinnerungen gepeinigt. Für alle bedeutet die Reise nach Deutschland große Überwindung. Manche sprechen vor dem Frankfurter Gericht zum ersten Mal über ihre Erlebnisse in Auschwitz. Und im Gericht stehen sie den Henkern von einst nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder gegenüber. Die Lagerälteste des Frauenlagers, die polnische Zeugin Anna Palarczyk, erzählt, was sie bei ihrer Aussage empfunden hat.
Aber größter Eindruck machte die Anklagebank. Dort saßen die SS-Männer, ehemalige SS-Männer, aber zivil gekleidet. Mit Jahren haben sie runde Gesichter bekommen. Sie waren schön angezogen, sie haben Nylonhemd gehabt in der Zeit. Das war Mode, das eine Neuigkeit, Nylonhemd. Sie haben ganz milde Gesichtsausdruck. Man konnte nicht glauben. Sie haben ganz anders ausgesehen, wie sie in meinem Gedächtnis geblieben sind. Ich habe auch nach meiner Aussage, ich habe auch dann in der Nacht einen Albtraum gehabt. Wenn man sowas sagen kann, also ich habe geträumt, dass ich in einem leeren Saal und die S-Männer sitzen auf dem Anklagebank und dann kommen sie zu mir und wollen mich ersticken.
Der Schriftsteller Hermann Langbein verfolgt aufmerksam den gesamten Prozess. Er war selbst Häftling in Auschwitz und nach dem Krieg Sekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees. Er schreibt fast alle Zeugenaussagen mit. Seine Manuskripte sind die umfassendste Dokumentation über den Prozess. Er spricht mit vielen Zeugen und einige kommen nur nach Frankfurt, weil Langbein sie darum gebeten hat.
Der Zeuge, der schon also mit einer solchen psychischen Belastung jetzt nach Frankfurt kommt, nach Deutschland kommt. Deutsch war die Sprache für viele Ausländer, das muss man sagen, die Sprache der Feinde. Und wenn er Deutsch hörte, war die erste Reaktion, hier ist ein Vertreter derer, die mir das und das angetan haben. Das ist mag heute vielleicht nicht mehr schön klingen. Das war, ist eine Realität. Und jetzt kommt so ein Zeuge daher und weiß nicht, wo er schlafen soll. und weiß nicht, wo das Gericht ist. Und kann sich kein Taxi nehmen, weil das der Taxi nicht bezahlen kann. Das war also eine Situation, die untragbar war. Und das habe ich manchen Journalisten, die eben auf der Pressetribüne, so wie ich gesessen sind, gesagt, das geht nicht. Und dann hat ein Journalist, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, hat darüber einen Artikel geschrieben und dann fanden sich Frauen. Und die Frauen muss man hochachten, weil die Frauen hatten kein leichtes Dasein. Die haben mit den Zeugen in den kritischesten Phasen ihnen Rückhalt geben müssen, psychischen. Das war eine Sache, und das muss man hinzufügen, die Freundschaften geknüpft hat. Ich kenne einzelne Zeugen, die Jahre nachher noch Kontakte mit diesen Frauen hatten, die das getan hatten. Und das war schön. Und das half ein bisschen, diese gläserne Wand zu durchbrechen, die es gab zwischen denen, die Deutschland nur kennengelernt haben mit Deutschen in SS-Uniform.
Zu den 6000 SS-Männern, die in Auschwitz das streng geheime Lager bewachen, gehört auch ein in Brasilien geborener Deutscher, der nun angeklagte ehemalige SS-Unterscharführer Percy Broad. Im Lager ist er ein Außenseiter. Er spricht mehrere Sprachen. Als Angehöriger der politischen Abteilung kennt er alle Vorgänge. In britischer Gefangenschaft schreibt er später auf, was er über Auschwitz weiß. Seitdem gilt der sogenannte Broad-Bericht als wichtiges Dokument über das Konzentrationslager Auschwitz. Er liegt dem Gericht als beglaubigte Abschrift vor und wird im Saal verlesen. Darin schreibt Broad auch über die sogenannten medizinischen Versuche im Block 10.
In diesem Block führten Professor Klauberg und der Leutnant Dr. Schumann mit einigen gefangenen jüdischen Spezialwissenschaftlern Forschungen über Fleckfieber, Sterilisation auf dem Strahlenwege und künstliche Befruchtung aus. Namentlich das Sterilisationsverfahren kostete zahlreichen Menschen, an denen es ausprobiert wurde, das Leben. Die Versuche über künstliche Befruchtung waren mit äußerst schmerzhaften operativen Eingriffen verbunden, die bei klarem Bewusstsein der betreffenden Personen vorgenommen wurden. Keiner der SS-Ärzte empfand die Experimente im Block 10 als das, was sie darstellten, nämlich als ein bestialisches Verbrechen.
Neben den SS-Ärzten gibt es sogenannte Sanitätsdienstgrade. Deren Revier ist der Häftlingskrankenbau, kurz HKB. Hier liegen die mit Fleckfieber oder Malaria infizierten Häftlinge. Wenn im Krankenbau Platz geschaffen werden muss, weil die Betten nicht mehr ausreichen, werden die Schwächsten ausgewählt und getötet. Die Zahl gibt der SS-Arzt vor. Er nennt das Selektion. Die Sanitäter sprechen von Entleerung des Krankenbaus. Der Sanitäter, der die Betten im HKB freimacht, ist Oberscharführer Josef Klär. Der gelernte Tischler, seit 1932 in der SS, gefällt sich in der Pose der Arztrolle. Der Zeuge Dr. Tadeusz Paczula, Schreiber im Krankenbau, hat mit Klär täglich zu tun.
Klär habe ich, wenn ich so sagen kann, kennengelernt. Im Jahre 42. Und er hat sich gefühlt als ein Gutsbesitzer im Krankenbau, als der Herrschende in diesem Gut. Wenn der Lagerarzt nicht kam, irgendwelcherweise, Urlaub, krank war oder was, da sagte er, ich bin heute der Lagerarzt, ich mache heute die Arztformalität, hat die Opfer ausgesucht und selbst getötet. Also Klär war kein Mensch zu bezeichnen. Wenn ich auch mit einem Wort eines Tieres ihn bezeichnen möchte, dann müsste ich die Tiere beleidigen. Das war wirklich so ein Individuhass, also sag ich ohne Hass. Ohne Hass, das war kein Mensch. Ein Primitiv, er konnte sich sogar nicht unterscheiden. Wenn ich es müsste, ich könnte heute noch wiederholen, wie er das macht. Wenn irgendwelche andere SDG-Dienst hatte, da hat er die Totenmeldungen, die er zu unterschreiben sollte, hat er nicht, gibt das dem Scherpe, dem Niswitzki oder den anderen. Also nichts aus der Faulheit. Ach, er hat doch die Häftlinge, die er ausgewählt hat, oder die Lagerarzt ausgewählt, er hat sie getötet mit Phenolspritzen. Zuerst mal hat er das mit Phenol direkt in die Blutbahn, in die Ader gespritzt, in die Venen gespritzt. Aber er war nicht wieder so begabt. Da hat er auch Fehler begangen. Da hat er erfunden eine neue Methode und mehr billige, hat er direkt in die Herzkammer gespritzt. 2 Zentimeter anstatt 10 und der Erfolg war besser.
In den Zeitungen stehen erschütternde Berichte. Sie bewegen viele Frankfurter dazu, im Gerichtssaal den Zeugen zuzuhören. Jetzt beherrscht der Sanitäter Klär die Schlagzeilen. Das entsetzliche Wort Abspritzen wird geläufig. Man weiß, was es bedeutet, die Ermordung kranker Häftlinge. Der tschechische Zeuge Imre Gönczi, der als Pfleger im Häftlingskrankenbau arbeitet, berichtet über diese Methode, mit der Klär Zehntausende getötet hat.
In diesem kleinen Raum haben sich die Kranken ausgezogen. Wir haben ihnen müssen mit Tintenblei auf dem Brust die Häftlingsnummer aufschreiben. Und ich musste immer einen durch den Gang nach links führen. Und ich führte diesen Kranken in das Laboratorium. Zwischen den zwei Fenstern war ein Tisch. Und neben dem Tisch stand der SS-Mann Claire. Dort war ein Stuhl vorbereitet und der Mithäftling, der dort Dienst hatte, hat hingesetzt den ich begleitet habe. Und der SS-Mann Claire ist mit in weißen Mantel gekleidet als Arzt, ist zu dem gekommen, der hat ihm gehalten, der Mithäftling, und hat ihm direkt in das Herz eine Injektion gespritzt. Der Kranke war sofort tot. Es hatte nicht lange gedauert. Nach dem Einstechen hat er nur so einen Ton, so ein Ausatmen gegeben. Dann haben wir ihn genommen und durch die Türe, durch den Gang, vis-à-vis war ein Badezimmer. So einen Duschen waren dort. Dort haben wir auf den Boden die Leiche gelegt. Und so musste ich begleiten alle die Ausgewählten. Und der SS-Mann Claire hat sie alle hintereinander durch die Injektion getötet. Abends dann haben wir vom Krematorium geholt einen Wagen und haben wir die Leichen eingeladen und im Krematorium gebracht. Dort von dem Wagen heruntergeworfen, haben wir den Betonboden, der dort war, nass gemacht, denn wir haben nicht so viel Kraft gehabt, die Leichen zu tragen, sondern haben wir die Leichen mit so einem Riemen, so einer Schlinge auf die Hand gegeben und so haben wir sie durch den nassen Betonboden in so einen Raum gebracht, wo die Leichen dann aufgestapelt wurden.
Ein weiterer Bericht liegt in Frankfurt vor, eine beglaubigte Kopie der handschriftlichen Aufzeichnungen des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Er hat sie nach seiner Auslieferung an Polen im Krakauer Untersuchungsgefängnis verfasst. Er schildert die Selektionen an der Rampe sowie den Ablauf der Vernichtung der europäischen Juden, der Sinti und Roma und der russischen Kriegsgefangenen. Von ihm stammt auch die erste Schätzung über die Anzahl der Toten von Auschwitz. 3,5 Millionen Ermordete. Schon im Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg sagt Höss als Zeuge aus. Hier erfährt die Welt zum ersten Mal, was sich bei der Planung des Massenmords hinter den Kulissen abspielte.
Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen
Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir, die SS, haben diesen Befehl durchzuführen. Er habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt und auch das ausgedehnte Gelände für Absperrmaßnahmen Raum bietet.
Im Mai 1940 beginnt die SS mit dem Aufbau des Lagers in einer ehemaligen polnischen Artilleriekaserne. Dafür wird ein Pachtvertrag mit der deutschen Wehrmacht abgeschlossen. Tausende Juden werden zum Arbeitseinsatz gezwungen. Zahlreiche Häuser in Auschwitz und Umgebung werden abgerissen. Die Steine dienen als Baumaterial für Häftlingsblocks. Am 20. Mai bringt die SS 30 Schwerkriminelle aus Deutschland hierher. Kommandant Höss ernennt sie zu Funktionshäftlingen. Sie sollen der verlängerte Arm der SS bei der Beaufsichtigung der Häftlinge sein. Die meisten werden es brutal und ohne Skrupel erledigen. Am 14. Juni 1940 kommt dann der erste Häftlingszug in Auschwitz an. 728 Polen aus Tarnow bei Krakau. Soldaten, Intellektuelle, Geistliche, Politiker, Widerstandskämpfer. Ein SS-Offizier empfängt sie mit den Worten: Ihr seid hier nicht in ein Sanatorium gekommen, sondern in ein deutsches Konzentrationslager. Wenn das jemandem nicht gefällt, kann er ab sofort in den Draht gehen. Alles wird von Höss penibel überwacht. Der lebt mit Frau und 5 Kindern in unmittelbarer Nähe des Krematoriums in einer Villa. Hier war der Höhepunkt der Karriere des Rudolf Höss und hier sollte sie auch 1947 enden. November 1918. Nach der Niederlage der Kaiserlichen Armee kommt es in Deutschland zur sozialen Revolution nach russischem Vorbild. Überall bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte. Doch sofort formiert sich die rechte Gegenrevolution. Die Offiziere und Unteroffiziere der Reichswehr marschieren gegen deren Umsturzversuche. In blutigen Kämpfen schlagen sie die Aufständischen nieder. Diese ehemaligen Berufssoldaten sollten nach dem Versailler Vertrag ausgemustert werden. Sie bildeten Freikorps, kämpften im Baltikum gegen den Bolschewismus. Unter ihnen war Rudolf Höss und auch sein späterer Adjutant, der Frankfurter Hauptangeklagte Robert Mulka. Aus diesen entwurzelten Offizieren, die nicht ins normale Leben zurück wollten oder konnten und die Rache geschworen hatten für die Niederlage im Ersten Weltkrieg, bildete sich das Rückgrat der nationalsozialistischen Bewegung. Nahezu alle KZ-Führer waren Freikorpskämpfer. Nur wenige Stunden nach der Machtergreifung Hitlers und der NSDAP am 30. Januar 1933 beginnt die Jagd der SA auf politische Gegner und Juden. Willkür, Terror und Tod werden von dem neuen Regime sofort als Instrumente der Macht eingesetzt. Im Februar 1933 wird die Einrichtung der ersten Konzentrationslager verfügt. Dazu gehört auch das KZ Dachau. Hier hat von Anfang an nur die SS das Sagen. Es herrscht Standrecht. Bald berichten Zeitungen und Zeitschriften über Dachau. Doch in Wahrheit werden unter dem Kommandanten Theodor Eicke die politischen Häftlinge diffamiert, entwürdigt, vernichtet. Der ehemalige Freikorpskämpfer und Werkschutzleiter der IG Farben befiehlt den SS-Leuten Hass und verlangt äußerste Härte. Himmler hielt ihn für geistesgestört. Rudolf Höss stammte aus einer streng katholischen Familie aus Baden-Baden. Mit 16 lief er von zu Hause weg und wurde Soldat. Im Juni 1940 ernennt ihn Heinrich Himmler zum Kommandanten von Auschwitz. Bei Kriegsende war er stellvertretender Inspekteur der Konzentrationslager. 1947 wurde er neben dem alten Krematorium in Auschwitz von einem polnischen Scharfrichter gehängt. Sein Adjutant in Auschwitz war der Hauptangeklagte Robert Mulka, ein alter Freikorpskämpfer wie Höss. Mulka war vorbestraft, weil er die Regimentskasse der Truppe unterschlagen hatte. Erst als die SS alte Kämpfer suchte für die Aufgaben der Konzentrationslager, kann Mulka wieder Soldat werden. Höss ernennt ihn 1942 zu seinem Stabsführer in Auschwitz, das heißt zu einer Art Verwaltungsdirektor. Als Adjutant hatte er auch über die Einhaltung der Lagerordnung zu wachen. Darin heißt es, Staatsfeinden soll ihre zersetzende Wühlarbeit an Volk und Staat durch sichere Verwahrung in einem Konzentrationslager unterbunden werden. Unverbesserliche sollen durch sichere Verwahrung aus dem deutschen Volke ausgeschieden werden. Unter den Dokumenten, die die SS in Auschwitz nicht mehr verbrennen konnte, findet sich umfangreiches Material über den Bau der Krematorien. Die Bauleitung hatte eine Fotosammlung angelegt, die die Bauphasen der Verbrennungsanlagen festhielt. Die Ofenfirma Topf und Söhne in Erfurt schrieb 1942 in einer Anmeldung an das Reichspatentamt in Berlin von dem Zwang, die ständig anfallende große Zahl von Leichen in den Sammellagern des Ostens durch Einäscherung schnell und sicher zu beseitigen. Dieses Foto aus Birkenau, aufgenommen von der SS, ist im Prozess ein eindrucksvolles Beweisstück. Es zeigt den Morgenappell im Frauenlager vor dem Ausmarsch der Häftlinge zu den Arbeitsstätten rund um Auschwitz. Deutlich zu erkennen sind auch Kinder und Jugendliche. Bei den Transporten aus Theresienstadt waren sie zunächst am Leben geblieben. Aber auch sie mussten harte Arbeit leisten. Eines von diesen Kindern ist Yehuda Bakon. 1943 im Dezember wurde er mit seinen Eltern nach Auschwitz verschleppt. Auch seine Geschwister und viele Verwandte waren dabei. Er überlebte als einziger. Zusammen mit anderen Kindern wurde er in Birkenau vor einen Rollwagen gespannt. Dieses Kinderkommando musste Holz zu den Verbrennungsanlagen schaffen, damit dort zusätzlich Scheiterhaufen für die Verbrennung der Toten errichtet werden konnten. Yehuda Bakon, der heute als Maler und Kunstprofessor in Jerusalem lebt, kommt im Oktober 1964 als Zeuge nach Frankfurt. Er schildert dem Gericht die Situation der Kinder in Birkenau und berichtet dabei über einen Einsatz im Winter.
Eine von den Arbeiten war, wir nahmen Asche und streuten vom Krematorium Nummer 3 und streuten es auf den vereisten Wegen, damals in den Frauenlager B2C. Und manchmal, wenn wir fertig mit der Arbeit waren und der Kapo in guter Laune war, da sagte er, Kinder, ihr könnt euch da, in den Gaskammern ist jetzt niemand da, da könnt ihr euch wärmen. Und so, dass ich mir die Gaskammern grünlich als Künstler, als potenziell Künstler ansah. Und ich versuchte es mir genau ins Gedächtnis nicht zu prägen. Und sofort nach dem Krieg habe ich diese Zeichnungen verfertigt, die, denke ich, auch in Auschwitz-Museum, in Auschwitz-Prozess gezeigt wurden. Das ist die Entkleidungskammer und das ist die Gaskammer. Ich habe es alles genau angeschaut, zum Beispiel auch die Brause hier. Das interessierte mich, weil ich sah, dass da überhaupt keine echten Löcher sind. Die sind nur eingeklopft. Und unten waren hier die großen Ventilatoren und da war die, so eine Schacht. Von oben hat man den Zyklon B-Gas reingeschmissen. Und hier waren die Auskleidungskammer. Vorher müssen sich die Leute ausziehen und das S-Mann sagt ihnen, merkt euch gute Nummern und beeilt euch, weil der Kaffee wartet und so weiter.
Viele jüdische Kinder befanden sich im Ghetto Theresienstadt bei Prag. Von dort aus gingen auch Kindertransporte nach Auschwitz. Der Zeuge Siegbert Löffler, ein Zahntechnikermeister, musste einmal einen solchen Transport ausladen. Die Kinder waren tot.
Und da sag ich ja, Oberscharführer, was ist los, was wird, zu wem wir geholt? Im Möbel verladen. Und da kamen wir auf den Güterbahnhof, da standen 2 oder 3 Waggons, ich weiß nicht mehr. Und an der Seite ein Haufen SS mit Hunde und die Gummiknüppel, Reitpeitschen in der Hand. Da dachte ich mir gleich, das sind da keine Möbel verladen. Und da haben wir, wie die Tür aufgemacht waren, waren in jedem Wagen, also in dem ich dann war, waren 94 oder 97, ich weiß nicht mehr genau. Und im anderen Wagen auch. Und da waren in jedem Wagen Mädels im Alter von 2, 3, 4 Jahren, angezogen wie die Käthe-Kruse-Puppen, als wenn sie irgendwo zum Geburtstag angezogen wurden. Und da hat man an seine eigenen Kinder gedacht und nahm sie langsamer hoch und wollte sie immer ausreichen. Da habe ich vom einen SS-Mann ein paar mit einem Gummiknüppel über den Rücken bekommen, wenn ich dann denke, merke ich es heute noch. Und da haben wir sie genommen an der Haare, an den Arm, wo wir nur fassen konnten, haben sie nur immer ausgeschmissen. Und da hat es geheißen, wenn ihr im Lager was sagt, werdet ihr sofort erschossen.
Die Transporte nach Auschwitz endeten bis April 1944 an der Alten Rampe. Hier kamen meistens nachts mehr als 1 Million Menschen aus ganz Europa an. Man hatte ihnen gesagt, im Osten könnten sie große Landstriche besiedeln. Sie sollten ihren ganzen tragbaren Besitz mitnehmen. Nachdem die Angekommenen mit Lastwagen in die Gaskammern gebracht waren, mussten die Häftlinge vom Aufräumungskommando die mitgebrachten Koffer ins Lager schaffen. Dort wurden sie am nächsten Tag sortiert. Der slowakische Zeuge Dr. Rudolf Vrba berichtet von der Arbeit dieses Kommandos. Ihm gelang im April 1944 die Flucht. Sein Bericht ging an alle Regierungen der westlichen Welt. Er brachte zum ersten Mal detaillierte Schilderungen über die Vorgänge in Auschwitz ans Licht der Weltöffentlichkeit.
Nun, Herr Vrba, worin bestand Ihre Tätigkeit bei dem Aufräumungskommando?
Unsere Arbeit hatte dann begonnen am nächsten Morgen. Da war ein starkes Kommando, das wurde herausmarschiert in die Effekten, in diese Effektenkammern. Die Pakete wurden aufgerissen und sofort sortiert. Dokumente, persönliche Fotografien, Familienalbums wurden auf Platz verbrannt. Dann Hemden, Jacken und so weiter, das wurde alles sehr sorgfältig aussortiert nach der Qualität. Da waren Herrenhemden erster, zweiter und dritter Klasse und Damenhemden erster und zweiter, dritter Klasse und so weiter. Pelze und alle die Effekten, die die Opfer mitgebracht haben. Die Wertsachen wurden in einen großen Koffer verschleppt. Also das war ein Koffer, der war voll mit Dollars, englische Pfund, Marks, Zlotys, Golduhren und solche Sachen. Also jedenfalls große Werte. Dann kamen die Züge und auf die Züge wurden die Güter verladen. Ich habe oft gesehen die Züge mit einer Anschrift Winterhilfswerk.
Die Waggons mit der Aufschrift Winterhilfswerk gingen zu Zehntausenden von Auschwitz zurück ins Altreich, beladen mit dem Eigentum der Deportierten. Viele Züge gingen auch direkt an die Ostfront. Dort im russischen Winter brauchten die Lanzer warme Sachen. Dr. Rudolf Vrba fragt sich seit der Zeit im Aufräumungskommando von Auschwitz, wo all die Millionen Gepäckstücke geblieben sind und wo der andere Besitz.
Die Leute wurden verbrannt, getötet und verbrannt. Die Koffer wurden nicht getötet oder verbrannt. Mit denen hatte man sehr vorsichtig umgegangen. Und da musste ich mir fragen, wo ist denn das andere, was die hatten? Die waren ja nicht die Ärmsten in Europa. Die hatten Geschäfte, die hatten Häuser, die hatten Felder, die hatten Autos, die hatten Bicycles, die hatten Radios, die hatten Möbeln. Was ist mit all dem passiert, was die nicht mehr kamen? Die hatten Bankkontos. Ich bin nach Auschwitz gekommen von einer kleinen slowakischen Stadt, die hieß Trnava. Da waren 20.000 Einwohner, davon waren 4.000 Juden. Die 4.000 Juden sind nach Auschwitz und nach Majdanek gekommen und sind dort gestorben. Aber ich erinnere mich, auf der Hauptstraße in Trnava, fast jedes zweite Geschäft war jüdisch. Die Juden hatten eben im Unternehmen einen gewissen Talent, das ist offenbar. Ne? Und diese Geschäfte, die wurden, was ist mit denen passiert? Was ist mit den Häusern passiert? Und so viel ich erinnere mich, wenn die ersten Transporte abtransportiert waren und ich noch in der Slowakei war, da waren Auktionen. Und da konnte man ein Haus kaufen, das, sagen wir, 100.000 Mark wert ist, um 2.000 Mark. Oder ein Hektar Feld kaufen, das 20.000 Mark wert war, für 1.000 Mark. Wer zur Auktion zugelassen wurde. Und wer war zugelassen zu der Auktion? Das waren die, welche sich an die neue Europa freundlich gezeigt haben. Also das sind diese, welche morgen in die Arbeit gekommen sind und haben nicht gesagt, guten Morgen, sondern Heil Hitler. Ob 6 Millionen oder 7 Millionen Juden ermordet waren, darüber kann noch eine große Diskussion sein, was die exakte Zahl ist. Aber eins kann ich Sie versichern, kein einziger wurde ermordet, ohne beraubt zu werden. Kein einziger. Also von der Sicht von Auschwitz gesehen, kann ich sagen, dass es sich handelte um einen Raub, wo der Mord bloß notwendig war, um den Raub zu vollenden.
Wenige Kilometer von Auschwitz entfernt, in Monowitz, beginnen Häftlinge im Frühjahr 1941 mit dem Bau einer riesigen Fabrik für den größten Chemiekonzern der Welt, die IG Farben. Im Zusammenhang mit der geplanten Eroberung Osteuropas sollte hier ein hochmodernes Industriegebiet entstehen.